ARD Sounds.
Alles Geschichte. Der History Podcast.
Sie fliegen auf einem Besen zum Hexensabbat, richten Schadzauber an und bringen mit magischen Praktiken Unheil, Krankheiten oder gar den Tod über ihre Nachbarn oder den ganzen Ort. Sie schließen einen Pakt mit dem Teufel, küssen ihm den Hintern, vermählen sich mit ihm. Wegen dieser oder ähnlicher Vorwürfe wurden im späten Mittelalter, aber vor allem in der frühen Neuzeit, überwiegend Frauen, aber auch Männer, Jugendliche und sogar Kinder angeklagt. Jeder und jede konnte zum Opfer werden. Viele wurden geköpft, erdrosselt oder verbrannt. Einige starben bei Hexenprüfungen oder durch Folter. In Deutschland wurde im Jahr 1775 die letzte angebliche Hexe zum Tode verurteilt, dann aber doch nicht hingerichtet. In der Schweiz wurde 1782 die letzte Hexe umgebracht. Die Forschung geht von 50.000 bis 60.000 Hinrichtungen aus. Dazu kamen Lynchmorde und Suizide von verzweifelt Beschuldigten sowie Menschen, die an den Folgen der Folter starben. Doch wie konnte es überhaupt zur Hexenjagd im großen Maßstab, zu massenhaften Hexenprozessen kommen? Die Vorstellung, dass Menschen Zauberei praktizieren, gab es schließlich schon lange. Rita Voltmar ist Professorin im Fach Geschichte an der Universität Trier.
Allgemein wird angenommen, die Auswirkungen der kleinen Eiszeit bilden so einen Hintergrund, vor dem sich das Ganze abspielt. Das heißt, die kleine Eiszeit führt zu Wetterkatastrophen, zu schlechten Ernten, Teuerung, Hunger, Krankheit, alles, was man da mit diesen Notsituationen und Ressourcenverknappung verbindet.
Als kleine Eiszeit wird eine jahrhundertelange Kältephase bezeichnet, die mehr als 10.000 Jahre nach der letzten großen Eiszeit stattfand. Die Hochzeit beginnt etwa Mitte des 16. Jahrhunderts. Die Temperaturen gehen merklich zurück. Im Mittel war es etwa 2 Grad Celsius kälter als die Durchschnittstemperatur im 20. Jahrhundert. Die Sommer sind kühl und nass, die Winter lang, eisig kalt und schneereich. In den Alpen wandern Gletscher immer weiter ins Tal und begraben Wiesen, Hütten und Höfe unter sich. Hagelstürme zerstören Ernten, Weinstöcke frieren ein. Menschen hungern. Kai Lehmann ist Leiter des Schlossmuseums Wilhelmsburg im thüringischen Schmalkalden.
Wir können das perfekt chronikalisch nachweisen, wo wir wirklich viele Jahre hintereinander haben, wo es eben zu Missernten aufgrund von wetterbedingten, klimabedingten Schäden kam. Wir können es in der bildenden Kunst nachweisen, holländische Meister, die zugefrorene Krachten malen, vollkommen ungewohnt für sie. Wintersport, der in Holland betrieben wird. In den 1620er Jahren haben wir auch mehrere Jahre ohne Sommer. Und was das für eine landwirtschaftlich dominierte Zeit für Auswirkungen hat, das muss ich niemandem sagen.
Die Menschen sehen extreme Wetterereignisse als göttliches Zeichen, als Strafe für Sünden. Es gibt Gottesdienste und Prozessionen, Gebete für besseres Wetter. Doch trotz Buße bleibt es kalt, kommt es weiter zu Ernteausfällen. Der Historiker Kai Lehmann.
Und die Leute sahen sozusagen so ein bisschen jetzt dieses Weltenende kommen. Was ist denn da jetzt passiert? Warum spielt das Wetter verrückt? Da muss doch das Böse, da muss doch der Teufel und seine Gespielinnen die Finger mit im Spiel haben.
Die Suche nach Sündenböcken beginnt. Einzelnen Menschen wird vorgeworfen, mit ihren magischen Kräften Ernten zerstört zu haben. Ende des 15. Jahrhunderts gibt es zum Beispiel im Allgäu Prozesse gegen sogenannte Wettermacherinnen. Andere werden beschuldigt, das Vieh krank gemacht zu haben. Tatsächlich gehen Tiere zugrunde, weil sie unreifes Futter fressen müssen oder an Seuchen leiden. Doch noch fehlt das Wissen um sich schnell ausbreitende Infektionskrankheiten. Hexerei ist eine Erklärung für Ereignisse, für die es keine plausible Erklärung gibt. Hexen werden für alles nur Denkbare verantwortlich gemacht. Krankheiten, tote Tiere, die hohe Kindersterblichkeit, Frosteinbrüche, Unfälle, Unglücke. Die kleine Eiszeit ist aber nicht die einzige Krise. Es kommt immer wieder zu Pestausbrüchen. Diese und andere Seuchen raffen Teile der Bevölkerung dahin. Und es tobt ein blutiger Krieg um Macht und Religion. Von 1618 bis 1648 findet in Teilen Europas der Dreißigjährige Krieg statt. Protestanten und Katholiken kämpfen um den rechten Glauben. Die Herrscher Dänemarks, Schwedens, der Niederlande und Frankreichs bekriegen den habsburgischen Kaiser und dessen spanische Verwandte. Auch dieser Krieg und seine Folgen sorgen für Hungersnöte. All das verunsichert die Menschen. Kai Lehmann?
Über der Gesellschaft liegt irgendwo ja eine Dunstglocke der Angst. Denn Hexerei ist ein real existierendes Verbrechen, was genau wie Mord, was genau wie Diebstahl, was genau wie Brandstiftung bestraft werden muss. Das Verbrechen der Hexerei, es steht in der damaligen Strafgesetzgebung, ist es verankert in der peinlichen Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V., in der kursächsischen Kriminalordnung und so weiter und so weiter.
Doch auch Krisen, Kriege, Missernten, Hunger und gesellschaftliche Umbrüche sind nur weitere Faktoren. Schließlich leiden viele Menschen. Doch nur in einigen Orten kommt es zur massiven Verfolgung angeblicher Hexen. So war die Lage in Nürnberg beispielsweise eine ganz andere als in Bamberg, das nur 60 Kilometer entfernt ist. In der fränkischen Stadt Bamberg hetzt vor allem Weihbischof Friedrich Förner in seinen Predigten gegen Hexen. Auf seine Anregung hin wird ein spezielles Hexengefängnis gebaut. 1612 werden die ersten Bürgerinnen und Bürger hingerichtet. Der Höhepunkt der Hexenprozesse im Hochstift Bamberg fällt aber in die Regierungszeit von Fürstbischof Johann Georg II. Fuchs von Dornheim. Allein zwischen 1626 und 1630 werden laut Stadtarchiv mindestens 630 Menschen umgebracht, auch einst einflussreiche Bürger. Zu den Beschuldigten zählt zum Beispiel auch der Bürgermeister Johannes Junius. Er soll sich mit dem Fürstbischof überworfen haben und wird, wie zuvor schon seine Frau, hingerichtet. Kurz vor seinem Tod, am 24. Juli 1628, schreibt er in einem Brief an seine Tochter:
Zu viel 100.000 guter Nacht, herzliebe Tochter Veronika. Unschuldig bin ich in das Gefängnis kommen. Unschuldig bin ich gemartert worden. Unschuldig muss ich sterben. Denn wer in das Hexenhaus kommt, der muss ein Hexer werden. Oder wird so lang gemartert, bis er etwas aus seinem Kopf erdachte weiß.
Während in Bamberg Verhöre, Folter und Scheiterhaufen häufig vorkommen, gibt es in Nürnberg deutlich weniger Prozesse. Manche Gerichte neigen zur Milde, andere sind streng. Je nach Ort sind die Voraussetzungen völlig unterschiedlich. Damit die Maschinerie der Verfolgung in Gang kommt, braucht es verschiedene Faktoren, sagt die Historikerin Rita Voltmer.
Es müssen fast alle Mitglieder einer Gesellschaft wirklich dieses Hexenkonstrukt glauben. Es muss auch eine Obrigkeit geben, also Hochgerichtsherren, Landesherren, die bereit sind, dieses Hexereidelikt auch tatsächlich in voller Strenge zu verfolgen. Einzelpersonen und Gruppen aus der Bevölkerung müssen sich engagieren in der Hexenverfolgung, also müssen glauben, dass ihre Nachbarn, ihre Familienmitglieder, vielleicht auch der Pfarrer oder auch jemand aus der Oberschicht und aus der Obrigkeit ein heimliches Mitglied dieser kriminellen Bande von Hexen ist. Und diese Einzelpersonen oder Gruppen von Untertanen müssen entweder darum bitten, manchmal auch recht gewalttätig darum bitten, Hexenverfolgung durchzuführen, oder sie nehmen zum Teil auch die Hexenjagd selbst in die Hand.
Außerdem braucht es ausführende Akteure auf Seiten des Gerichts. Notare, Schreiber, Juristen und Schöffen, außerdem Henker und Wirte, die die Gefangenen verköstigen. Nur wenn viele dieser Faktoren zutreffen, kommt es in ausgesuchten Regionen und Herrschaften zu massiven Hexenverfolgungen. Auch die Kirche spielt eine wichtige Rolle, wenn auch nicht eine so große wie oft angenommen. Doch dazu später mehr. Durch die Verwendung beweglicher Lettern, eine Erfindung von Johannes Gutenberg in Europa um 1450, verbreitet sich die Idee von Hexen schnell. Dr. Thomas Becker war Archivar der Universität Bonn und beschäftigte sich viele Jahre mit Hexen.
Der Buchdruck spielt eine ganze Rolle, und zwar weniger als Schriften, das gibt's auch, aber die liest ja kaum jemand, weil nicht viele Menschen lesen können. Aber die Flugblätter kommen als neue Gattung auf, als ein Medium, das man bisher nicht hatte. Die verbreiten diese Vorstellung.
Neben illustrierten Flugblättern entstehen auch Gemälde, zum Beispiel von Albrecht Dürer oder Hans Baldung Green, und auch Holzstiche, die Hexenprozesse zeigen. Zwar sehen die Menschen diese Werke nicht gesammelt, wie wir heute in Ausstellungen, Trotzdem beeinflussen die Darstellungen die Menschen, so der Historiker Kai Lehmann.
Und diese Holzschnitte, diese Stiche, die haben schon einen furchterregenden Eindruck in ihren Bildern. Und dann wird natürlich medial reißerisch werden die Geschichten erzählt. Die Untaten, die gestanden worden sind, aber auch das orgastische Treiben, dieses Treiben auf den Hexentänzen, wo es darin gegen jedes Tabu der damaligen Zeit verstoßen wird. Und das Volk giert auch nach diesen Sensationsmeldungen. Der Markt reguliert sowas. Deswegen haben wir eben ständig neue Flugschriften, ständig neue Flugblätter, weil es der Markt einfach hergibt. Und Medien regen zugleich auch zur Kommunikation an. Man spricht darüber, das ist das Hauptgesprächsthema.
Ein Buch spielt dennoch eine besondere Rolle. Grundlage vieler Hexenprozesse war ein Werk des Dominikanermönchs Heinrich Kramer aus dem Jahr 1487. Das Buch umfasst beinahe 700 Seiten und trägt den Titel Malleus Maleficarum, bekannt als Hexenhammer. Kramer beschreibt Hexen als zügellose Weiber. Frauen gelten als schwach und damit anfällig für den Einfluss des Teufels. Sein Buch dient als Anleitung zur Überführung und Verurteilung von vermeintlichen Hexen. Hauptverantwortliche für die Hexenverfolgung sind die Kirchen allerdings nicht. Die Verfahren werden vor allem von weltlichen Gerichten durchgeführt. Ab 1532 ist dies nach der peinlichen Halsgerichtsordnung von Kaiser Karl V. sogar Vorschrift bei Zaubereiprozessen. Oft wird die dunkle Zeit der Hexenverfolgung mit einem kollektiven Wahn, einer Massenhysterie oder einem Virus verglichen, das um sich greift. Die Hexenforscherin Rita Foltmer hält diesen Erklärungsversuch für irreführend.
Die Tatsache, dass wir Hexenverfolgung in bestimmten Regionen haben, aber in der benachbarten Herrschaft keine, zeigt ja schon, dass wir es nicht mit einem Phänomen haben, was sich wie ein Virus oder ein Wahn verbreitet, sondern das eben von verschiedenen Bedingungen abhängt. Insbesondere auch davon, ob die Gerichte ja instruierenden und anstellenden Obrigkeiten gewillt sind, dieses Delikt zu verfolgen. Und das ist eben nicht überall der Fall.
Örtlich werden einzelne Bestandteile des Hexereidelikts, wie der Teufelspakt oder die Buhlschaft mit dem Teufel, nicht anerkannt.
Oder aber, dass Juristen sagen, das ist so schwierig zu beweisen, dass wir davon nicht die Schuld oder Unschuld eines Menschen abhängig machen können. Es kann auch in der Erkenntnis liegen, dass Hexenprozesse eben keine Konfliktlöser sind, wie sich das vielleicht auf den ersten Blick darstellt, sondern dass Hexenprozesse immer Unfrieden, Misstrauen und sehr großes Leid über die betroffenen Familien und auch letztendlich über die betroffenen Gemeinden bringt. Und es kann auch darin liegen, dass Obrigkeiten sagen, nein, es obliegt eigentlich Gott allein, diese Schadenstifter zu bestrafen und nicht uns. Also es gibt ganz unterschiedliche Motivationen, die dazu führen, dass Hochgerichtsherren oder Landesherren oder auch städtische Magistrate sich entschließen, diese Hexereigerüchte unter Umständen schon von Anfang an im Keim zu ersticken und so den Nährboden auszutrocknen, wo Verdächtigungen und Denunziationen und Diffamierungen entstehen.
Teilweise stehen hinter dem Vorwurf der Hexerei nämlich auch soziale Konflikte. Manchmal geht es ganz banal um Neid, Ausgrenzung, Rivalität oder auch persönliche Bereicherung. Missliebige Nachbarn werden als Hexe oder Hexer beschuldigt, Männer denunzieren Ehefrauen, die sie loswerden wollen, Händler verdächtigen Konkurrenten. Thomas Becker?
In vielen Fällen stellen wir fest, dass es sich hier um Machtpositionen innerhalb eines Ortes handelt. Das heißt, wir haben meistens eine Gruppe von Menschen, die Interesse haben, ihre Position in der sozialen Stellung dieses Ortes zu verbessern. Und wir haben eine Gruppe, die dadurch angegriffen wird.
Ein Beispiel aus der Stadt Siegburg, die in der Nähe von Bonn liegt. Siegburg ist damals keine freie Stadt. Sie gehört dem Abt der Abtei Michelsberg. Die Siegburger Bürger hatten kein eigenes Strafgericht. Es gibt ein Schöffengericht, das aber nur für Marktstreitigkeiten zuständig ist. Wenn eine Straftat vor Gericht kommen sollte, werden Adlige der Umgebung zusammengezogen. Thomas Becker?
Im Dreißigjährigen Krieg zog sich der Abtei Michelsberg, aus Sicherheitsgründen hinter die Mauern der großen Stadt Köln zurück. Und in dieser Situation wird zum ersten Mal eine Hexerei-Anschuldigung, von denen es immer wieder welche gegeben hatte, angenommen, und zwar nicht von dem adligen Schöffengericht, das gar nichts davon weiß, sondern von dem Siegburger Marktschöffengericht, dem sogenannten subdelegierten Schöffengericht, das gar nicht zuständig ist.
Nach Angaben des Stadtmuseums Siegburg werden zwischen 1636 und 1638 40 Prozesse geführt. 37 von ihnen enden mit einem Todesurteil. Angestoßen werden die Prozesse vom Bürgermeister Wilhelm Kortenbach. Immer mehr Menschen geraten in Verdacht, dem Teufel zu dienen. Im Laufe der Zeit ist dann das Schöffengericht auch für Strafprozesse zuständig. Das adelige Gericht verliert an Bedeutung.
Das heißt, der Bürgermeister Kortenbach hat ganz gezielt hier Hexenprozesse eingesetzt, um für seine Institution, deren Vorsitzender er ja auch ist, als Schultheiß, um für seine Institution etwas herauszuschlagen.
Obwohl es viele Opfer gibt, einigen geht die Verfolgung nicht weit genug. Zumindest beklagen sich einige Dämonologen, die sich in die Lehre vom Teufel und von Dämonen vertieft haben, dass die Hexenverfolgung nicht intensiv genug betrieben wird. So die Wissenschaftlerin Rita Voltmar aus Trier.
Eine ganze Reihe von diesen sogenannten Dämonologen, das sind Juristen, das sind aber auch Mediziner, es sind auch Theologen drunter. Einige von denen beklagen geradezu, dass viel zu wenige an diese Bedrohung glauben, weil sie der Meinung sind, man müsste eigentlich noch viel mehr der vermeintlichen Hexen hinrichten. Auch das ist eher ein Zeugnis dafür, dass es eben nicht so flächendeckend verbreitet war.
Stattdessen gibt es Hotspots, wo es innerhalb kurzer Zeit zu massiven Verfolgungen kommt. Aber das ist nicht in ganz Europa der Fall und nicht einmal im gesamten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Es gibt strenge Kriterien, wie mit dem Hexenvorwurf umgegangen werden muss, und auch klare Vorgaben für den Prozess. Der Historiker Kai Lehmann sammelte Daten und sichtete Akten von tausenden Prozessen.
Ende des 15., zu Beginn des 16. Jahrhunderts ist dieses Crimen exceptum, dieses Ausnahmeverbrechen der Hexerei, quasi von Gelehrten, von Juristen, von Theologen erdacht worden. Und es wurden Kriterien festgelegt, die sozusagen erfüllt sein müssen, um als vermeintliche Hexe durchzugehen. Diese Kriterien, die finden Sie nahezu in jedem Prozess. Die Frauen, Männer und Kinder, die werden im Norden wie im Süden, im Osten wie im Westen nach diesen Kriterien abgefoltert und müssen gestehen. Deswegen haben die Geständnisse zu einem erheblichen Teil einen fast formularhaften Charakter, so möchte ich es mal ausdrücken.
Die Vorwürfe lauten in der Regel Abwendung von Gott, Eingehen eines Pakts mit dem Teufel, Teufelsbuhlschaft, Schadenszauber und die Teilnahme am Hexensabbat mit vielen anderen Hexen. Rita Voltmar?
Sie werden ja mit einem Fragenkatalog konfrontiert, manchmal auch mit Personen, die schon als vermeintliche Hexen geständig gemacht worden sind und die in der Konfrontation Ihnen dann ins Angesicht sagen, ich habe dich auf dem Hexensabbat gesehen. Und wenn Sie sagen, nein, das stimmt nicht, da bin ich nie gewesen, Ihre Schuld aber angenommen wird, können Sie nicht überzeugen.
Alles kann zum Nachteil der Beschuldigten ausgelegt werden. Wer angeklagt wird, hat praktisch keine Chancen, seine Unschuld zu beweisen. Anders als heute gilt nicht die Unschuldsvermutung, sondern die Schuldvermutung. Zur Verurteilung braucht es ein Geständnis, meist erzwungen unter Folter. Die sogenannte peinliche Befragung gilt als legitim zur Wahrheitsfindung, kommt aber nicht nur bei der Überführung angeblicher Hexen zum Einsatz, sondern auch bei anderen Delikten wie Raub oder Mord. Beschuldigte bekommen zum Beispiel Daumenschrauben angelegt, bis der Knochen bricht. Unter Qualen räumen viele Beschuldigte vermeintliche Vergehen ein. Und sie werden gedrängt, die Namen anderer Hexen zu nennen. Man geht von einer Hexensekte aus, sodass immer mehr Menschen unter Verdacht geraten. Thomas Becker?
Wenn Sie eine Hexe verurteilt haben, haben Sie sozusagen nichts gewonnen. Denn es gehört zu einer grundlegenden Theorie, dass diese Teufelsbündler sich immer wieder treffen, dass sie auch versuchen, noch mehr in diesen Pakt mit dem Teufel hineinzuziehen. Das heißt, es müsste immer mehrere Leute geben. Und das führt dazu, dass von einem Hexenprozess in der frühen Neuzeit meistens 2, 3, 4, 10, 15, 20, 100 andere folgen.
Die einzige Chance für Verdächtige, sie müssen versuchen, bei ihrem Nicht-Eingestehen zu bleiben. Doch das ist, wie man aus Kassibern weiß, also Mitteilungen, die aus dem Gefängnis herausgeschmuggelt werden, unter zunehmendem physischen und psychischen Druck fast unmöglich. Wer gesteht, wird öffentlich hingerichtet. Vermeintliche Hexen und Zauberer werden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, andere werden an einen Pfahl in einer Strohhütte eingeschlossen, die angezündet wird. Teilweise werden sie vorher auch erdrosselt oder ertränkt. Kai Lehmann, Leiter des Schlossmuseums Wilhelmsburg in Schmalkalden.
Das sind wahre Schauspiele, die sich dort abspielen mit Hunderten von Besuchern. Und bevor die Opfer ihrer vermeintlich gerechten Strafe zugeführt werden, werden für die Anwesenden laut und vernehmbar die Geständnisse verlesen. Und so hört man eben, oh, die hat da ein Kind umgebracht. Und die Leute nehmen das mit nach Hause. Und ja, man kommuniziert darüber und dann kommt dann auf einmal, dem ist doch auch plötzlich ein Kind gestorben und dessen Frau ist doch auch plötzlich so krank geworden. Sollte es bei uns im Ort etwa auch Hexen geben? Das geht relativ rasch und diese Maschinerie gerät in Gang.
Unwetter, Missernten, Angst, Aberglaube, Krankheit, Krieg, Seuchen, gesellschaftliche Umbrüche, Machtkämpfe. Es gibt Rahmenbedingungen, die die systematische Gewalt gegen angebliche Hexen befeuert haben und jeweils besondere örtliche Zustände. Nur wenn viele Akteure die Hexenverfolgung gewollt, gefordert und unterstützt haben, war sie überhaupt möglich. Thomas Becker.
Hexenverfolgung ist eine ganz komplexe Angelegenheit. Und jeder, der eine einfache Antwort auf die Frage gibt, wieso es denn Hexenglauben und Hexenverfolgung gab, der ist völlig unseriös.
Das war Alles Geschichte, der History-Podcast aus der Staffel Hexenverfolgung. Diesmal mit der Folge Die Angst vor bösen Mächten in Zeiten des Umbruchs von Claudia Steiner. Gesprochen haben Caroline Ebner und Friedrich Schloffer. In der Technik war Laura Picerno, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Thomas Morawetz. Und hier noch ein Hörtipp. Das Hörspiel Die Hexe von Pendach, das historisches, True Crime und Mystery-Elemente zu einer fesselnden Geschichte vereint. Im eisigen Frühling des Jahres 1700 begibt sich die junge Nonne Agathe auf eine gefährliche Suche nach Alois, einem ehemaligen Findelkind des Klosters, das vermisst wird. In und um Pendach tobt in der Zeit die Jagd auf Hexen und Alois wird zur Zielscheibe fanatischer Hexenjäger. Die achteilige Serie basiert auf wahren historischen Ereignissen wie der kleinen Eiszeit und den sogenannten Zauberbubenprozessen und erzählt eine mutige Coming-of-Age-Geschichte. Erlebe mit, wie Agathe in einem rasanten Wettlauf gegen die Zeit ihren eigenen Weg findet. Die Hexe von Pendach. Ab sofort in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes.